Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Ich begrüße Sie. Die Europäische Raumfahrtagentur ESA hat Satellitendaten über das Abschmelzen der Gletscher ausgewertet. Mit welchen Ergebnissen? Das erläutert gleich Christian Sommer von der Universität Erlangen-Nürnberg. Warum Milchkühe und Ackerbau zusammenpassen könnten, untersucht die Studie Klimatier mit besonderem Blick auf das Vermeiden von Treibhausgasen. Das Thema Energieversorgung ist eine der Baustellen, die die nächste Bundesregierung erbt. Welche Aufgaben sie erwartet, schildert Ann-Kathrin Büsker. Und im Selbermacht-Tipp hören Sie, was in Pflegestifte für die Lippen gehört. Die Vereinten Nationen haben dieses Jahr, also 2025, zum Jahr der Erhaltung der Gletscher erklärt. Ob das hilft? Schließlich schmelzen die Gletscher weltweit seit Jahrzehnten und das immer schneller. Jetzt liegt eine neue Studie der Europäischen Weltraumorganisation ESA vor mit dramatischen Ergebnissen. Forscher der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg waren daran beteiligt und sammelten Satellitendaten von Gletschern in den Alpen, den Anden und der Arktis. Einer von ihnen ist Dr. Christian Sommer vom Institut für Geographie. Ich fragte ihn, was das Besondere an dieser Studie ist.
Also das Besondere an dieser Studie muss man ganz klar sagen, dass es eigentlich eine erstmalige Kombination unterschiedlichster Messmethoden und Forschungsansätze ist. Also sprich, es gibt im Bereich der Fernerkundung und der Gletscherforschung diverse Ansätze, wie man eigentlich die Veränderung von Gletschereis messen kann. Verschiedene Systeme, verschiedene Methodiken. Und diese weisen alle verschiedene Vorteile auf, aber auch verschiedene Nachteile in Bezug auf Messunsicherheit. Was diese neue Studie jetzt eben geleistet hat, ist erstmals diese Ansätze alle zu kombinieren in einem Ansatz, der somit ein robusteres Ergebnis liefert als die Einzelstücke zuvor sozusagen.
Heißt das, dass man auch über einzelne Gletscher mehr jetzt erfahren kann oder mehr daraus ablesen kann aus ihren Daten als zuvor?
Also da muss man tatsächlich zwischen den einzelnen Ansätzen etwas differenzieren. Also es sind in diese Studie Methoden eingegangen, die Gebirgsregionen als Ganzes betrachten und somit sozusagen auch alle Gletscher in einem Gebirge auf einmal, aber auch Methoden, die wirklich einzelne Gletscher auflösen können, also sprich auch die Veränderung einzelner Gletscher beobachten können. Wir können einmal in dieser neuen Studie Gletscher in einer gesamten Region betrachten, aber auch einzelne Gletscher. Und auch das ist eine Neuigkeit, auch in einer relativ hohen zeitlichen Auflösung. Also sprich tatsächlich von Jahr zu Jahr und nicht nur zum Beispiel in einem Zeitraum von 10 Jahren.
Was ist dabei herausgekommen?
Also bei den Ergebnissen muss man tatsächlich sagen, dass das große Bild, also sprich die globale Veränderung, so vorher auch schon bekannt war, dass Gletscher schmelzen infolge der globalen Erwärmung und das besonders in den letzten 2 Jahrzehnten ist soweit erstmal keine Neuigkeit. Was tatsächlich von der gletscherforscherlichen Seite neu herausgekommen ist, dass man erstmals durch diese jährliche Auflösung, die ich angesprochen habe, feststellen kann, dass es gerade in den letzten 10 Jahren in so gut wie keiner Region noch Jahre gibt, ohne eine deutliche Gletscherschmelze. In früheren Jahrzehnten, also sprich zum Beispiel im letzten Jahrhundert, war eigentlich das normale Bild, was man beobachten konnte, dass es eben durchschnittliche Jahre gab und dann zum Beispiel Jahre mit einem besonders heißen Sommer oder strengem Winter, in dem dann Gletscher entsprechend mehr oder weniger geschmolzen sind. Und was man eben jetzt in dieser neuen Studie durch die jährliche Auflösung sieht, ist, dass in den meisten Teilen der Erde sich tatsächlich im Prinzip ein extrem heißes Jahr an das nächste reiht. Also sprich, es gibt fast nur noch Jahre mit überdurchschnittlich starker Gletscherschmelze.
Das heißt also, dass im Sommer mehr Gletschereis auftaut, als sich im Winter bilden kann. Ein Ungleichgewicht, was Sie an allen Gletschern mehr oder weniger feststellen?
Um da vielleicht noch mal ein bisschen auszuholen. Also man spricht bei Gletschern von einer sogenannten Massenbilanz über das Jahr. Also sprich, das beschreibt sozusagen den Zugewinn von Gletschereis im Winter durch Niederschlag, also sprich Schneefall, der dann verdichtet wird in Gletschereis und dann eben durch Abschmelzen in den Sommermonaten, wenn die unteren Teile des Gletschers auftauen. Und dieses Gleichgewicht ist dem inzwischen in vielen Regionen insofern aus den Fugen geraten, dass die Temperaturen oder die Jahresdurchschnittstemperaturen in vielen Gebirgsregionen inzwischen so hoch sind, dass diese Schmelzperiode deutlich länger ausgedehnt ist als sozusagen die kalte Periode, in der wieder Gletschereis regenerieren kann. Und das ist einfach der Grund, warum wir beobachten, dass die meisten Gletscher stark abschmelzen oder ganz verschwinden.
Was passiert mit dem Schmelzwasser?
Naja, das Schmelzwasser führt erstmal zu einer Erhöhung vom Wasserabfluss, vor allem eben im Hochsommer, also sprich in den Sommermonaten, wenn es besonders heiß ist. Das ist tatsächlich ein Effekt, den wir heute bereits in vielen Gebirgsregionen, wie zum Beispiel in den Alpen, beobachten, dass also Abflussmengen von Schmelzwasser im Sommer tendenziell zunehmen. Aber das ist natürlich eine endliche Entwicklung. Also sprich, irgendwann, wenn das Gletschervolumen so sehr reduziert ist, dass einfach weniger Eis nur noch schmelzen kann durch den Fakt, dass bereits nahezu alles hinweggeschmolzen ist, wird natürlich dieser Abfluss auch versiegen. Also sprich, wir sehen momentan in vielen Regionen der Erde erstmal eine unmittelbare Zunahme von Wasserabfluss, aber perspektivisch eine Reduktion von verfügbarem Wasser.
Welche Folgen hat das dann, wenn weniger Schmelzwasser in den Tälern und Flüssen und vielleicht auch auf den Feldern der Menschen, die dort leben, ankommt?
Ja, ich denke, das kann sich jeder relativ gut vorstellen. Also das ist natürlich besonders für aride, also sprich trockene Anrainerregionen an Gebirge, ein großes Problem, weil Gletscher einfach gerade in den Sommermonaten eine gewisse Pufferwirkung für den Abfluss von Flüssen aus dem Gebirge bilden. Man kann sich das so vorstellen, in der Regel im Winter kommt neuer Schnee hinzu. Im Frühjahr gibt es dann erhöhten Abfluss durch die Schneeschmelze des winterlichen Schnees. Aber dieser Schneeabfluss ist dann irgendwann versiegt, wenn einfach der Schnee abgeschmolzen ist. Und dann sind wir so im Bereich des Sommers und des Hochsommers. Und wenn wir dann in Regionen sind, in denen es relativ niederschlagsarm ist, haben Gletscher bisher eine gewisse Pufferwirkung dadurch, dass sie sozusagen das ganze Jahr über einen relativ konstanten Abfluss an Wasser bereitstellen. Und das ist eine Komponente des hydrologischen Kreislaufs dieser Region, die über kurz oder lang dann eben verringert wird beziehungsweise perspektivisch auch ganz ausfallen könnte.
Sind die Gletscher und das Naturgefüge, das dazugehört, überhaupt noch zu retten?
Was bedeutet zu retten? Also die Gletscher in ihrer heutigen Form sind so sicherlich nicht zu retten, weil man kann sich die Interaktion von Klimaerwärmung zu Gletscherverlust nicht so vorstellen, dass das ein System ist, das man einfach an- oder ausschalten kann. Selbst wenn wir als Menschen das Wunder vollbringen würden, von heute auf morgen unsere Treibhausgasemissionen komplett einzustellen, würden Gletscher erstmal weiter schmelzen, bis sie sich sozusagen wieder in einem Gleichgewicht mit dem schon veränderten oder dem schon erfolgten Temperaturanstieg befinden. Was wir als Menschen teilweise steuern können, ist, wie viel Gletschereis verloren geht. Es kommt hier relativ klar aufs Gebirge an, also sprich in besonders hohen Gebirgen der Erde wird wahrscheinlich mehr Gletschereis überdauern als in niedrigen Gebirgen. In hohen Gebirgen gibt es im Gipfelbereich noch kältere Regionen, in denen Eis überdauern kann. Aber wenn wir jetzt zurück nach Europa gehen, muss man für die Alpen ganz klar sagen, dass für viele Teile der Alpen, von sehr hohe gelegenen Regionen in der Schweiz abgesehen, es dort eher schlechter sieht. Und wir damit rechnen müssen, dass die meisten der Gletscher, die es heute noch gibt, am Ende des Jahrhunderts tatsächlich verschwunden sein werden, größtenteils.
Soweit der Geologe Christian Sommer zur ESA-Studie über das Abschmelzen der Gletscher. Die Erderwärmung lässt also Gletscher schwinden und ein Faktor dabei sind Treibhausgase, die wir in die Atmosphäre schicken. Die Haltung von landwirtschaftlichen Nutztieren spielt dabei eine große Rolle, Stichwort rülpsende Rinder. Aber das muss womöglich überdacht werden, wie eine Studie mit dem provokanten Titel Klimatier nahelegt. Sie ist einer von verschiedenen Forschungsaufträgen, die die Ampelregierung erteilt hat. Die sind schon bewilligt und werden deshalb wohl auch von der künftigen Bundesregierung weiter finanziert. Für Klimatier sollen 1,5 Millionen Euro aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium kommen. Die Frage ist, wie Landwirtschaftsbetriebe klimaverträglich arbeiten können, obwohl sie Milchkühe halten Oder gerade deswegen. Ein Ansatz, der auf den ersten Blick nicht zu den gängigen Erkenntnissen passt. Stefan Michel mit dem zweiten Blick auf Thema und Forscher.
Beteiligt sind die Uni Gießen und die TU München sowie der Forschungsring in Darmstadt, der dem Anbauverband Demeter nahesteht. Die Fragestellung?
Wie könnte die Tierhaltung aussehen, damit sie eben dann auch wirklich einen positiven Effekt auf den Klimaschutz und auf die Nachhaltigkeit hat?
So bringt es Christopher Brock vom Forschungsring auf den Punkt. Wiederkäuer wie Kühe stoßen das Treibhausgas Methan aus. Auch Kohlendioxid und Lachgas werden in der Landwirtschaft freigesetzt. Diese Emissionen sollen minimiert und zugleich sollen dabei Artenvielfalt, Boden und Wasserqualität geschützt werden. Der Forschungsring hat gerade 40 Landwirtschaftsbetriebe in Hessen und Bayern für die Studie ausgewählt. Sie alle produzieren sowohl Milch als auch Ackerfrüchte. Dagegen sind rinderhaltende Betriebe, denen es nicht um Milch, sondern nur um Fleischerzeugung geht, nicht zum Zuge gekommen. Warum nicht?
Wiederkäuer oder Rinder produzieren eben auf jeden Fall auch Milch. Und das ist eigentlich auch nicht sinnvoll, dann zu sagen, naja, das interessiert uns nicht und wir wollen nur das Fleisch. Das wäre sozusagen aus Nachhaltigkeitssicht nicht die beste Option.
Die Kombination von Milchkühen und Ackerbau sei am besten geeignet, um klimaschonend zu wirtschaften und zugleich den größtmöglichen Nahrungsmittelertrag zu erzielen, meint Christopher Brock. Dabei sei klar,
dass man beim Milchvieh eine etwas intensivere Fütterung auch braucht, was wieder ein Vorteil ist, weil was die Rinder ja für uns tun, ist zum Beispiel, dass sie die Futterleguminosen verwerten, die ja eben der Motor nachhaltiger Fruchtfolgen sind.
Es geht um die Mischung von Gräsern und Leguminosen, also Klee oder Luzernen, die in den Ackerruhejahren gesät werden. Leguminosen bringen Stickstoff aus der Luft in den Boden und machen ihn so als Nährstoff auch für die anderen Pflanzen verfügbar. Die Blaupause für die Studie Klimatier haben der Agrarwissenschaftler Friedhelm Taube und sein Team von der Uni Kiel geliefert. Sie bewirtschaften die Äcker ihres Versuchsgutes so,
dass wir in einer Rotation, in einer Fruchtfolge von 5 Jahren, 2 Jahre Kleegras haben. Dort wird Stickstoff im Boden konserviert und aufgebaut. Und nach dem Kleegras folgt dann an Hafer und dann an Weizen oder was auch immer. Also 3 sogenannte abtragende Früchte des Ackerbaus, die dann der menschlichen Nahrung primär zugeführt werden.
Taubes Herde von 100 Jersey-Rindern weidet das Kleegras ab, wenn die Pflanzen noch jung und besonders nährstoffreich sind. Das ersetzt das sonst übliche Kraftfutter aus Mais, Sojaschrot und Eiweißkonzentrat, für das Ackerland zweckentfremdet wird und Regenwald vernichtet. Zugleich führt die Kleegraskost dazu, dass die Kühe weniger Methan rülpsen, erklärt Taube.
Diese Pflanzeninhaltsstoffe haben eben auch Effekte, die sich positiv auf eine Reduktion des Methanausstoßes auswirken. Das sind einmal die Polyphenole beim Rotklee und das sind zum anderen bei mehreren Kräutern die sogenannten Tannine, die Sie auch aus dem Rotwein kennen. Diese Tannine sorgen dafür, dass dann auch entsprechende Methanreduktionen nachweisbar sind.
Dabei bringt es die Versuchsherde der Kieler Forscher auf die gleiche Milchleistung wie die Hochleistungskühe in ganzjähriger Stallhaltung. Zugleich werden dabei die Artenvielfalt und die Bodengesundheit gefördert. Dieses Modell soll nun mit der Studie Klimatier zur Praxistauglichkeit auf dem ganz normalen Bauernhof weiterentwickelt werden. Man gehe ergebnisoffen vor, verspricht Organisator Christopher Brock.
Es kann in die Richtung gehen, dass man feststellt, gut, vielleicht müssen auch die Bestände ein bisschen kleiner werden. Es kann dazu führen, dass man sagt, ja, eigentlich braucht man dann aber auch 2 Nutzungsrassen. Also wo die Kühe Milch geben und wo aber auch das Mästen der Nachzucht, vor allem auch der männlichen Nachzucht, eben Sinn macht. Es kann sein, dass man sagt, man muss mehr tatsächlich extensiv beweiden.
Und Agrarforscher Taube stellt klar, dass die Kühe dem Klimaschutz zuliebe zurück müssen, aus dem Stall auf die Weide. Trotzdem...
Wir werden die Erzeugung von Milch nicht absolut klimaneutral hinbekommen. Das ist nicht möglich. Also von daher müssen wir es entsprechend reduzieren im Umfang und das verbinden mit den zusätzlichen Ökosystemleistungen.
Dafür muss die Weidehaltung staatlich gefördert werden, damit sie sich lohnt. Und damit ein Milchviehbetrieb am Ende komplett klimaneutral oder sogar klimapositiv wird, muss dann wohl auch noch eine eigene Photovoltaikanlage her.
Rinderhaltung anders gedacht. Stefan Michel über das Forschungsprojekt Klimatier. Energie ist eines der Themen, die in diesem Wahlkampf häufig angesprochen werden, insbesondere wenn es um die Energieversorgung der Wirtschaft geht. Die klagt nämlich über hohe Preise und mangelnde Planungssicherheit. Welche Aufgaben kommen auf eine neue Bundesregierung in puncto Strompreis zu? Die Frage geht an Ann-Kathrin Büsker in unserem Hauptstadtstudio.
Also erstmal Verlässlichkeit zu schaffen, indem man das System reformiert. Wir haben ja in den vergangenen Jahren einen erheblichen Ausbau erneuerbarer Energien gesehen. Der kommt gut voran. Aber auch das Strommarktdesign und die Fördersystematik, die müssen angepasst werden, denn die kommen mit dieser flexiblen Stromerzeugung, also abseits von Großkraftwerken, noch nicht so gut klar. Im letzten Jahr haben wir zu vielen Zeiten negative Strompreise gesehen, weil zu viel Strom am Markt war, etwa durch Solarenergie. Und wenn Anlagen dann abgeriegelt werden müssen, also aus der Stromversorgung rausgenommen werden, dann gibt es für die Anlagen, die über das Erneuerbare Energiengesetz gefördert werden, trotzdem Geld. Und das hat die Kosten hochgetrieben. Diese Volatilität des Marktes ist ein Problem, das angepasst werden muss. Mit Blick auf die Haushalte wird wichtig, die Verbreitung intelligenter Stromzähler, also Smart Meter, weiter voranzubringen. Und dann wird politisch noch diskutiert werden, inwieweit Eingriffe den Strompreis runterbringen sollen. Die Union etwa möchte ja die Netzentgelte aus den CO2-Preiseinnahmen senken. Und insgesamt besteht eigentlich Einigkeit, dass die Netzentgelte runter sollen.
Wie steht es denn insgesamt um das Thema Versorgungssicherheit beim Strom?
Insgesamt hat Deutschland genügend Strom, dass wir jetzt im letzten Jahr mehr importiert haben. Das lag vor allem daran, dass das günstiger war, als ihn hier zu erzeugen, etwa durch teure Kohlekraftwerke. Was aber fehlt, sind Speicher und klimafreundliche regelbare Kraftwerke, die im Fall einer Dunkelflaute inländisch anspringen können. Und die Stromspeicher, die könnten eben bei negativen Strompreisen Strom aufnehmen. Die Kraftwerkstrategie der Ampelkoalition, die war ja gescheitert am Widerstand der FDP und damit auch die Einführung eines Kapazitätsmechanismus, wo Erzeugungskapazitäten gehandelt würden, nicht der Strom selbst. Und solange es keine neuen regelbaren Backups gibt, wird es schwer, den Kohleausstieg wie geplant zu vollziehen. Auch in Nordrhein-Westfalen, wo der ja schon in 5 Jahren stattfinden soll, 2030. Ob wir wieder Atomkraftwerke brauchen, auch eine große Diskussion in diesem Wahlkampf, gefordert etwa von AfD, Union und FDP. Das allerdings würde einen hohen Einsatz an Steuermitteln erfordern. Selbst wenn alte Kraftwerke wieder angefahren werden, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen günstiger, aber dafür gibt man dann Steuermittel für veraltete Technologie aus.
Ein weiteres heikles Thema ist ja die Gasversorgung. Nach dem Winter müssen die deutschen Speicher ja wieder gefüllt werden. Wird das ohne weiteres gelingen?
Also genügend Rohstoff wird es jedenfalls geben und es gibt auch genügend Importkapazitäten in Deutschland. Die deutschen LNG-Terminals beispielsweise, die sind konstant nur gering ausgelastet, da würde noch was gehen. Die Frage ist aber, zu welchem Preis wird es möglich, die Speicher zu füllen? Denn gesetzlich sind die Betreiber ja verpflichtet, zu bestimmten Stichtagen bestimmte Füllstände zu erreichen und das weiß der Markt natürlich auch, der darauf mit entsprechenden Preisen reagiert. Außerdem hat international die Nachfrage nach Gas wieder zugenommen, weshalb auch da die Preise entsprechend reagieren, weshalb es politisch durchaus auch den erkennbaren Wunsch gibt, europäische, wenn nicht gar deutsche Erdgasquellen stärker zu nutzen. Vor Borkum, da möchte ja auf niederländischer Seite ein Investor Gas fördern. Niedersachsen verweigert dann noch den Stromanschluss. Und eben diese Plattform, die spielt auch im Wahlkampf eine Rolle. Die Union etwa, die drängt auf den Anschluss. Die Grünen sind aus Klima- und Naturschutzgründen dagegen. Die FDP, die geht sogar noch ein Stückchen weiter. Die möchte nämlich Fracking in Deutschland erlauben.
Welche Rolle könnte Bioenergie künftig spielen?
Viele Biogasanlagen können erstmal weiter am Netz bleiben. Das ist die gute Nachricht. Da hatten SPD und Grüne ja gemeinsam mit der Union auf den letzten Metern eine gesetzliche Regelung auf den Weg gebracht. Bei vielen Anlagen läuft jetzt die Förderung aus. Die können aber am Netz bleiben. Und ein möglicher Ausbau von Bioenergie ist tatsächlich ein zweischneidiges Schwert. Die Union möchte da sehr stark drauf setzen, auch um über naturbasierte Grundstoffe weiterhin ja, Technologien betreiben zu können, die sonst mit fossilen Energien betrieben werden. Aber Bioenergie bedeutet immer auch Raubbau an der Natur. Heizen mit Holz etwa, das klingt theoretisch grün, ist in Zeiten schwindender Waldbestände und eines schlechten Waldzustandes aber kein Ansatz für die breite Masse. Die sinkende Luftqualität kommt beim Heizen mit Holz natürlich auch noch dazu.
Hohe Preise und Verfügbarkeit. Welche Probleme eine neue Bundesregierung in Bezug auf die Energieversorgung erwarten, erläuterte Ann-Kathrin Büsker. Dankeschön nach Berlin.
Deutschlandfunk. Selber macht Tipp.
Bei Heizungsluft und Kälte sind sie oft rissig und aufgesprungen, die Lippen. Sie haben nur eine sehr dünne Haut und keine Talg- oder Schweißdrüsen und deshalb brauchen sie Pflege. Lippenpflegecremes und Stifte, die gibt es zuhauf. Aber warum es sinnvoll sein kann, einen Pflegestift selber zu machen, das hat Sabine Krüger recherchiert.
Problematisch ist bei den Lippenpflegeprodukten aus konventioneller Herstellung, dass die Stoffe enthalten, die nicht so gesund für uns sind wie Mineralöle. Und man leckt doch ständig ein bisschen was ab. Deswegen heute ein Naturkosmetik-Lippenstift mit rein guten Zutaten.
Kräuterpädagogin Nina Weber leitet den Workshop für den BUND in Rösrath bei Köln. 12 Frauen möchten künftig ihre Lippenpflege selbst in die Hand nehmen. Teilnehmerin Nicola Menden greift zum Rezept.
Wir füllen jetzt das Jojobaöl und das Mandelöl in ein Becherglas, wo wir dann das Bienenwachs noch mitschmelzen können. Wir haben das ausgerechnet, pro Hülse Lippenpflegestift brauchen wir 5 Gramm, also machen wir mit etwas Zuwachs insgesamt 65 Gramm der Öle und rechnen dann noch aus, wie viel 25% Bienenwachs sind.
Macht 16,25 Gramm Bienenwachs, aufgerundet 16,3.
Also wir brauchen 25% Bienenwachs, immer gerechnet von der Ölmenge.
Ne? Richtig.
Und dann noch 10% Kakaobutter.
Richtig, in dem Falle brauchen wir dann jetzt noch 6,5 Gramm Kakaobutter.
Ätherische Öle mischen wir nicht bei, weil wir einen geschmacksneutralen Lippenpflegestift herstellen möchten. Dazu rät auch Nina Weber.
Bei ätherischen Ölen muss man aufpassen, weil die sind hochkonzentriert und Schwangere oder Allergiker müssen besonders vorsichtig sein. Bei meinem letzten Lippenpflegestift mit Rose und Jojoba fand ich das eher unangenehm, dass es nach einem Duftöl schmeckt.
Jetzt stellen wir das Becherglas ins Wasserbad. Das ist schon ein bisschen vorgewärmt. Und jetzt schmelzen wir die Kakaobutter und das Bienenwachs. In der Zwischenzeit werden die Lippenstifthülsen schon vorbereitet, dass wir das da gleich eingießen können.
Sprich, eine andere Teilnehmerin schraubt die Hülsen auf und stellt sie auf ein Küchenpapier, falls beim Einschütten was daneben geht. Die Plastikhülsen kann man im Netz bestellen. Umweltfreundlicher ist es natürlich, wenn man kleine verschließbare Gläser hat, in die man die Lippensalbe füllen kann. Die ist fertig, wenn
alles flüssig ist und nur noch handwarm.
Das ist es nun. Nicola Menden gießt die Flüssigkeit vorsichtig aus dem Becherglas in die einzelnen Plastikhülsen.
Sehr gut.
Nichts verschüttet.
Drehen wir zu?
Nee, jetzt noch eine Lage von der Küchenrolle auflegen, damit eventuelle Feuchtigkeit dann noch entdampfen kann. Und dann warten wir ab eine halbe Stunde und dann ist es fertig.
Parallel zu uns hat die zweite Arbeitsgruppe eine vegane Variante gemacht. Hier wird das Bienenwachs durch Carnauba-Wachs ersetzt. Es wird gewonnen aus der brasilianischen Carnauba-Palme, ist also nicht heimisch.
Das Carnauba-Wachs hat einen Schmelzpunkt erst bei 87 Grad. Bienenwachs schmilzt schon bei um die 60 Grad.
Sodass es eben ein bisschen länger dauert, bis alles flüssig ist. Nina Weber erklärt, wie man die vegane Lippenpflege herstellt.
Bei dem veganen Lippenpflegestift gibt man Skibutter, Kakaobutter und Carnauba-Wachs als Konsistenzgeber in ein hitzebeständiges Gefäß und erwärmt dieses im Wasserbad. Wenn alles geschmolzen ist, nimmt man die Schale von der Hitze, dann fügt man erst das Jojobaöl hinzu, weil das bei zu viel Hitze an Inhaltsstoffen verliert. Und dann diese Flüssigkeit in die vorbereiteten Tiegel oder in die Lippenstifthülsen füllen. Auch das wird dann schnell fest. Et voilà.
Dann nur noch einen Aufkleber mit den Inhaltsstoffen und dem Herstellungsdatum beschriften und auf die Hülse oder das Glas kleben. Jede Teilnehmerin kann einen veganen Lippenpflegestift mit nach Hause nehmen und einen mit Bienenwachs. Beide sind lange haltbar.
Eigentlich ist eben ein Lippenpflegestift eine Salbe. Und Salben sind lange haltbar, weil sie keine Wasserfaser enthalten. Und eine Salbe, so wie eben auch dieser Lippenpflegestift, hält ein halbes bis zu einem Jahr, weil der nur aus Fett und einem Konsistenzgeber besteht.
Beide Lippenpflegestifte sind gelungen. Sandra Thom hat sich die Pflege mit Bienenwachs direkt auf die Lippen aufgetragen.
Fühlt sich schon sehr gut an. Also es scheint ja auch langlebig zu sein. Ich habe jetzt auch zweimal noch Tee getrunken und der ist immer noch super auf den Lippen.
Der Wahlkampfendspurt und die Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Gleich mehr dazu in den Informationen am Mittag mit Maria Grunwald. Und soweit Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhlmann. Ihnen noch einen schönen Tag.